sitze, aber ich muss hier noch was fertig machen. Aber ich kann schon mal, während ich hier mein Computer war anscheinend abgestürzt und er musste sozusagen erstmal repariert werden. Das hat ein bisschen gedauert. Will ich noch mal den Zusammenhang versuchen herzustellen. Wir haben ja uns angeschaut, die Vorgeschichte des Feminismus und der Frauenbewegung bis zur Französischen Revolution zurück. Und ich denke, das ist in einer bestimmten Perspektive wichtig, weil man kann sagen, dass die Geschichte des 20. Jahrhunderts geprägt ist auf der einen Seite von vielfältigen Vorstößen konterrevolutionärer Art, von der passiven Revolution von oben bis zur faschistischen Repression, und zum anderen aber auch von etwas, was ich kennzeichnen möchte mit der Verbindung des Wettlaufs um den Hauptwiderspruch und der Strategie des kleinsten gemeinsamen Nenners. Ich will versuchen zu erläutern, was ich damit meine. Nämlich, ich habe gerade ein Interview von Chakravarti gelesen, der sagt, ja, also er kommt zwar vom Marxismus her, aber die Unilinearität und der Schematismus des Marxismus hätte ihn dann dazu gebracht, das aufzugeben. Er ist ein Vertreter des Subaltern Studies, heute einer der sicherlich Speerspitzen und auch weltweiten Speerspitzen kritischer Sozialwissenschaft, die aber eine Eigenschaft hat, die ich doch recht problematisch finde, nämlich einen radikalen Empirismus. Es wird darauf eingegangen, wie sich konkret, und man kann dann fast sagen postmodern singulär, Verhältnisse darstellen in der ganzen Vielfalt. Und dann gibt es natürlich aus jeder dieser Vielfaltsperspektiven spezifische Befreiungswünsche, Befreiungsprojekte und so weiter. Was dabei aber völlig runterfällt, ist der Versuch, strukturelle Momente und Mechanismen zu identifizieren und so etwas wie einen gemeinsamen Bezugsrahmen im Sinne etwa der Überwindung von Herrschaft zu artikulieren. Es tritt also eigentlich die individuelle Perspektive ohne die Anstrengung ihres Begreifens und ohne die Anstrengung des Vergleichbar- und Kompatibelmachens in den Vordergrund. Und da, denke ich, liegt eine große Lücke. Jetzt muss ich mal hier einen kleinen Moment hierauf konzentrieren. So. So, jetzt müsste ich hier drin sein und dann kann ich Ihnen gleich das PowerPoint präsentieren. Da haben wir das. So, das ist das heutige. Also wenn ich heute also unter dem Titel Frauenbefreiung und Herrschaftskonstellationen der Belle Époque, zweitens die Geschichte, nochmal versuche, was sich ja im Laufe der Vorlesung als Gegenstand klar herausgestellt hat, diese Belle Époque nach ihren unterschiedlichen Dimensionen von Herrschaftsstrukturen zu ermessen, dann versuche ich damit eben genau einerseits die Kritik von Chakravarti ernst zu nehmen und jetzt nicht zu sagen, ich weiß, dass das alles in der Perspektive des Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, Lenin, zu begreifen ist und weiß auch, wie die Frauenunterdrückung und Frauenausbeutung mit der kapitalistischen Unterdrückung und Ausbeutung und der Kapitalherrschaft zusammenhängt. Da denke ich, gibt es viele sehr kurzschlüssige Theorien über die Zusammenhänge. Sondern ich versuche tatsächlich, mir die Vielfalt der Befreiungs- und Emanzipationsmotive vor Augen zu führen und zu suchen, was sich hier auch schon an theoretischen Leistungen finden lässt. Das ist natürlich, was ich Ihnen heute vorführe, gewissermaßen noch im Stadium des Jagens und Sammelns. Also überhaupt sich die Vielfalt des Feldes vorzuführen, auch plurinational, zum Glück kann ich ein paar Sprachen einschließlich Schwedisch lesen, das ist schon sozusagen genug zu tun, sich da ein bisschen Überblick zu verschaffen und mehr kann ich Ihnen auch nicht versprechen. Ich habe das noch nicht begriffen und kann auch noch nicht sagen, wie da was mit was zusammenhängt. Aber dennoch denke ich, ist es von Interesse, sich das überhaupt erstmal so vor Augen zu führen. Man kann sagen, die Belle Époque, von der man natürlich sagen muss, dass sie alles andere als schön war für die meisten Menschen, aber sie war eine Epoche, und das ist, glaube ich, was das diese französische Vision auf die Belle Époque, für uns ist es der Weltliminismus, für die Engländer der Edwardianismus, zum Teil auch noch der Viktorianismus, weil sie nach ihren Königen rechnen. Es war auch eine Epoche der Hoffnung auf Fortschritt, der Hoffnung auf Befreiung. Und es ist auch nicht so, dass da nichts passiert wäre. Also es ist durchaus den verschiedenen Befreiungsbewegungen sind wichtige Durchbrüche gelungen. Was aber damit zusammenhängt, dass dies gleichzeitig die Epoche war, in der überhaupt erst weltweit damit begonnen wird, moderne Herrschaftsverhältnisse durchzusetzen. Also das, was das Kommunistische Manifest beschrieben hat, dass die bürgerliche Gesellschaft die alten persönlichen Abhängigkeitsverhältnisse als Herrschaftsverhältnisse tendenziell auflöst und die formelle Freiheit der Freiwilligkeit und des Marktes weltweit an ihre Stelle setzt, das war schon weitgehend passiert. Aber was jetzt neu einsetzt, ist die Konstruktion moderner Herrschaftsverhältnisse auch außerhalb des Verhältnisses der Lohnarbeit. Und zu der Differenzierung von modern und vormodern möchte ich dann gleich auch noch hinzunehmen, die Differenzierung von informell, faktisch, Herrschaftsverhältnisse als Gewaltverhältnisse, die dann nicht immer auf akuter Gewalt, sondern auch auf angedrohter Gewalt beruhen können, und Herrschaftsverhältnisse als formalisierter, verrechtlicher und mit entsprechenden Verfahren unterfütterter Verhältnisse, was der große Gegenstand dieser Epoche war. Und in dieser Epoche, das bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland, der Code Civil in Frankreich ist 100 Jahre älter, aber das bürgerliche Gesetzbuch wird eben um 1900 erlassen. Also es findet eine, auch im angelsächsischen Bereich, da sollte man sich von dem Richterrecht nicht täuschen lassen, es findet eine umfassende rechtliche Durchstrukturierung der gleichzeitig auf diesem Wege durchgesetzten modernen Herrschaftsverhältnisse statt. Die Ehe hört eben auf, ein Verhältnis zwischen Sippen zu sein, was man gegenwärtig sozusagen nur noch am Rande unserer Gesellschaft erlebt, sondern wird ein Verhältnis zwischen Personen, und dieses Verhältnis zwischen Personen wird als solches zunehmend nach den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts, das heißt als Verhältnis zwischen freien und gleichen Personen, geregelt, die jedenfalls grundsätzlich jeder und jede einen Anspruch auf Selbstbestimmung haben, was aber ohne Kämpfe nicht durchzusetzen war. Das heißt, was hier in dieser ganzen unübersichtlichen Kampfsituation immer wieder ineinander geht und ineinander spielt und einander überlagert, sind die Kämpfe um Gleichstellung. Im Zuge dieser Modernisierung und rechtlichen Durchgestaltung der Herrschaftsverhältnisse, die übrigens dann auch nach Ländern auch unterschiedlich sind. Also in Frankreich läuft das anders als in Deutschland und in den angelsächsischen Ländern nochmal anders, in den USA speziell, wo wir ja schon gesehen haben, dass auch schon in der Vorgeschichte die Frauenbewegung sozusagen weltweit führend wird. Und es ist dann vor dem Hintergrund auch interessant, warum Männer, John Stuart Mill, Friedrich Engels, August Bebel, zu Anfang der Belle Époque in der Lage waren, im Rahmen eines umfassenden Umwälzungsprogramms, wo ich jetzt gerade den Unterschied zwischen Revolution und Reform sozusagen klein mache, tatsächlich auch die bis dahin artikulierten Forderungen der Frauenbewegung aufnehmen konnten. Also das ist eine ganz spannende Frage und das hängt damit zusammen, dass jedenfalls eine längere Zeit noch tatsächlich die Hoffnung herrschte, sozusagen auch auf der Seite der Herrschenden, tatsächlich ein Übergang zu einer befreiten, aufgeklärten Gesellschaft auf Grundlage industrieller Technologie, sozusagen ohne großen Antagonismus vollziehen zu können. Und damit eben auch, ohne dass es zu antagonistischen Ausschließungen und Entgegensetzungen kam, den Gegensatz zwischen Frauen und Männern, den Gegensatz zwischen kolonisierenden und kolonisierten Staaten und Völkern tatsächlich in diesem Prozess, der gewissermaßen durch den technologischen Fortschritt ermöglichten Befreiung aufheben zu können. John Stuart Mill, Friedrich Engels und August Bebel habe ich hier schon genannt. Ich werde heute nicht in der Lage sein, deren spezifische Profile hier zu verdeutlichen. Aber ich denke, man kann doch einige Punkte herausheben. John Stuart Mill hat die Vorstellung, dass die Durchsetzung moderner kapitalistischer Verhältnisse sich auf alle Lebensbereiche erstrecken muss und auch durchaus die Durchsetzung republikanisch-demokratischer Verhältnisse der politischen Regulierung mit umfassen muss. In dem Sinne ist er ein sozialliberaler oder sozialdemokratischer Denker. Und in diesem Zusammenhang ist es ihm durchaus möglich, die Forderung nach Frauenbefreiung als Bestandteil dieses allgemeinen Programms der Durchsetzung einer sozialen Freiheitsstruktur auf kapitalistischer Grundlage zu konzipieren. Friedrich Engels, ganz im Gegensatz zu John Stuart Mill, hält das für ausgeschlossen. Im Anschluss an Marx hält er die sozialistische Umgestaltung, den Übergang zu Sozialismus und Kommunismus für die einzige Möglichkeit, die herrschaftliche Blockierung der modernen Gesellschaften, in denen die kapitalistische Produktionsweise herrscht, zu überwinden. Und das hat dann August Bebel spezifisch ausbuchstabiert, indem er das Versprechen der Frauenbefreiung an den Übergang zum Sozialismus gekoppelt hat in der Frau und der Sozialismus. Insofern haben wir hier gegensätzliche Sichten, denen aber gemeinsam ist, dass Frauenbefreiung, Frauenunterdrückung, patriarchalische Herrschaft als untergeordnete Momente eines Gesamtzusammenhangs gesehen werden, in dem andere Faktoren, nämlich die Durchsetzung der modernen kapitalistischen Produktionsweise oder der von ihr dialektisch ausgelöste sozialistische Übergang, die eigentlich treibenden Motoren sind. Und dann war natürlich auch klar, dass eben ohne eigene Erfahrungsperspektive der Frauenunterdrückung Männer dieses ganz gut und ohne dass man ihnen dann in dieser Perspektive größere Fehler nachweisen könnte, artikulieren konnten. Die haben sich ihrerseits gestützt auf Vordenkerinnen, wobei ich hier jetzt ein bisschen mit den Generationen durcheinander gekommen bin, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Harriet Taylor Mill gehört hierher, die Gefährtin von John Stuart Mill, die mit ihm in intensiven Auseinandersetzungen um die Probleme der Frauenemanzipation gestanden hat, was dann auch nach ihrem Tod in seine Schrift eingegangen ist. Marguerite Durand in Frankreich lässt sich als eine solche Vordenkerin bezeichnen, die die ganze Tragweite des Staatsbürgerinnenrechts, also der politischen Emanzipation der Frau als Voraussetzung ihrer sozialen Emanzipation herausgearbeitet hat. Louis-Andrea Salomé habe ich hier noch dazu genommen, die gewissermaßen die Emanzipation der Frau als schöpferische Autorin und auch die Emanzipation in der Liebe und in Paarbeziehungen exemplarisch für sich selber in Anspruch nahm, nicht so sehr als politisches Programm. Und Clara Zetkin, die als spezifische Vordenkerin erst der sozialistischen und dann der kommunistischen Frauenbewegung in Deutschland eine zentrale Rolle gespielt hat. Hier wird deutlich, dass, und das gilt für alle vier, auch von diesen Vordenkerinnen die Frauenbefreiung gewissermaßen als ein Unterkapitel einer breiter angelegten Erzählung der Befreiung gedacht wird. Und tatsächlich diese Vordenkerinnen, muss man glaube ich sagen, Frauenbefreiung als einen Aspekt des sozusagen möglichst weit voranzutreibenden, vor ihren Augen sich abspielenden Modernisierungsprozesses gedacht und begriffen haben. Mit dem Unterschied eben, dass Taylor Mill und Louis-Andrea Salomé dies tatsächlich im Rahmen der bestehenden modernen bürgerlichen Verhältnisse unternommen haben und für möglich hielten. Marguerite Durand dazu erst die Republik postulieren musste und Clara Zetkin den Sozialismus. Louis-Andrea Salomé habe ich einen Text gefunden, den ich jetzt Ihnen nur in Auszügen interpretieren will. Zur Frauenhaftigkeit der Frauendichtung. Das übliche Lob sei verkehrt, hat Frieda Freien von Bülow geschrieben. Wenn es der Titel nicht sagte, würde man nicht glauben, dass ein Weib die Dichtungen geschrieben habe. Also diese spezifische Frauenperspektive wird von Louis-Andrea Salomé in Grund und Boden kritisiert. Beispiel offenbar von der Freiin von Bülow: Sollten nicht selbst die Niederschriften eines Füchsleins, dem durch ein Wunder literarische Gaben verliehen würden, in genau dem Maße an Wert gewinnen, wie sich sein Fuchswesen, seine Fuchsauffassung in ihnen spiegele, während ihre korrekte Annäherung an Menschenart vielleicht die Kuriosität noch größer, das Dokument aber umso wertloser machen müsste. Also diese Naturalisierung des Männer-Frauen-Unterschiedes in der Metapher des Füchsleins wird von Andreas Salomé angegriffen, allerdings denke ich mit einer fatalen Konsequenz. Das scheint bis zur Selbstverständlichkeit richtig, ist es aber nicht. Erstens, es liege eine Verwechslung zwischen den Begriffen von Kunst und Berichterstattung vor. Kunst ist für Andreas Salomé Gestaltung, Berichterstattung, da geht es um die Authentizität des Inhalts. Aber es geht nicht um das Frauenleben oder das Fuchsleben, sondern es geht um die Abschätzung nach den geltenden Maßstäben im Gebiet der Künste. Ich habe da jetzt den Text ein bisschen geändert. Und die Frage ist eben, ob das männliche Maßstäbe sind. Und genau dieses sozusagen mitzuteilen, was aus Frauenperspektive Erfahrungsgegenstand ist, der Dokumentcharakter von dem Kunstwert zu unterscheiden ist. Auch die Männer unter sich ließen sich nicht im Traum einfallen, gelungene Dokumente ihrer Männlichkeit mit Kunstwerken zusammenzuwerfen. Sie würden allerdings auch nicht das Bedürfnis empfinden, Reporter zu spielen. Und damit räumt Andreas Salomé ein, dass Kunst, und ich denke, man kann das jetzt auch auf die Philosophie übertragen, ihre eigenen Maßstäbe haben, die nicht in der Authentizität des berichteten, transportierten Inhalts liegen. Also die Qualität eines Kunstwerks lässt sich nicht daran bemessen, wie gut es eine spezifische Perspektive nachvollziehbar macht. Und da gäbe es etwas, was Männer offenbar mehr hätten als Frauen. Ich zitiere, jenes eigentümliche Selbstlose, zum eigenen Selbstdistanzgewinnende sich verbrauchen lassen vom künstlerischen Gewilde als unserem Herrn und Meister, für dessen Gelingen allein man zittert und fiebert und sich selbst tief gleichgültig. Dieser Gedanke des Kunstwerks als einer höheren Realisierung, als einer Gestaltungsform, die sich nicht sozusagen auf den Inhalt reduzieren lässt, ist das, was sie einbringt und wo sie den Unterschied gewissermaßen historisch bestimmt. Ich würde nicht sagen, dass es hier ein Biologismus zugrunde liegt, sondern Frauen sind dabei. Das ist ja historische Tatsache, sich in diese Sphären der Autorschaft hineinzubegeben und tatsächlich als Dichterinnen, Philosophinnen auch in Grenzen und Forscherinnen, Marie Curie werde ich noch nennen, in dieser Zeit zu konstituieren. Und das ist etwa in der Tat etwas anderes als die Berichterstattung über die eigene Subjektivität und die eigene Erfahrungsperspektive. Der große wahre Künstler setzt mit seinem Namen unter sein Werk im Grunde nur eine Chiffre. Sein Werk ist nicht eher noch einmal, nicht seine Wiederholung, es hat nur ihn benutzt, um ein Ding ganz für sich zu werden. Soweit also dieser Gedanke der Autonomie des Kunstwerks, der sich eben nicht in der Geschlechtsperspektive oder der mit einem anderen Erfahrungsperspektiven auflösen lässt. Dann wird Marie von Ebner-Eschenbach zitiert und es wird beschrieben, wie wenig vom großen Reichtum in ihr selbst in den Worten dieser Dichtung aufgegangen ist. Und das ist dann die Position, die Andreas Salomé formuliert. Man muss sich dieser Eigengesetzlichkeit des Kunstwerkes, der Autonomie, des Wertes der Kunst stellen und das lässt sich nicht auf Erfahrungsperspektiven reduzieren. Ich denke, da wird ein zentrales Motiv der Epoche artikuliert. So wie damals Frauen die Kunst, gerade die Dichtung, für sich entdecken, entdecken sie auch die Wissenschaft, entdecken sie auch die Philosophie und sie entdecken, dass das eben etwas anderes ist, als nur die eigene Perspektive einzubringen. Allerdings würde ich Andreas Salomé widersprechen. Die Autonomie der Kunst steht zwar in Differenz und insofern in Widerspruch zu dem Gedanken des authentischen Berichts, aber zu glauben, dass es möglich ist, diese Autonomie gewissermaßen vollständig exzentrisch, vollständig losgelöst von der Subjektivität des Schöpfers zu denken, ist ein Schritt, den man dabei nicht gehen muss. Also hier ist gewissermaßen ein Erbe eines klassizistisch-autonomistischen Kunstverständnisses dann auch bei Lou Andreas Salomé im Spiel, der sie daran hindert, die spezifische Produktivität dieser Erfahrungsperspektive zu sehen. Clara Zetkin engagiert sich nicht im künstlerischen Bereich, sondern im politischen. In ihrem Buch Die Arbeiterinnen- und Frauenfrage der Gegenwart, es gibt sozusagen zwei miteinander zusammenhängende Fragen, die Arbeiterinnenfrage und die Frauenfrage, hat sie eine spezifische Frauenemanzipationstheorie formuliert, die anders als August Bebel nicht einfach sagt, man muss den Sozialismus einführen, damit es Frauenbefreiung geben kann. Das ist im Endpunkt auch ihr Resultat. Die aber die Zusammenhänge zwischen Frauenunterdrückung, Männerherrschaft und Kapitalherrschaft thematisiert, und zwar in Gestalt der Ausgestaltung der Frauenarbeit, die ja gleichzeitig mit der Modernisierung der gesellschaftlichen und der Produktionsverhältnisse stattfindet. Das heißt, auch im Produktionsprozess, auch in der politischen Bewegung gibt es für sie das Problem der Frauenunterdrückung. Frauenbefreiung ist nichts, was sich gewissermaßen von selber ergibt, wenn man die Kapitalherrschaft überwindet, sondern bedarf eigener Anstrengungen und Kämpfe. Schönes Zitat. Diejenigen, welche auf ihr Banner die Befreiung alles dessen, was Menschenantlitz trägt, geschrieben haben, dürfen nicht eine ganze Hälfte des Menschengeschlechtes durch wirtschaftliche Abhängigkeit, also als nicht arbeitende Hausfrau, zu politischer und sozialer Sklaverei verurteilen. Wie der Arbeiter vom Kapitalisten unterjocht wird, so die Frau vom Manne. Dieses Wie ist eigentlich problematisch, denn es ist auch anders. Es ist zwar vergleichbar und es ist vor allen Dingen herrschaftlich, aber der Mechanismus der Herrschaft ist ganz anders gebaut. Und sie wird unterjocht bleiben, solange sie nicht wirtschaftlich unabhängig dasteht. Dieser Gedanke der wirtschaftlichen Unabhängigkeit ist natürlich gewonnen aus der marxischen Analyse der Kapitalherrschaft. Der Lohnarbeiter wird vom Kapital beherrscht, weil er davon abhängig ist, vom Kapital als Lohnarbeiter beschäftigt zu werden. Der Arbeitslose verliert die Grundlage seiner Reproduktion. Der Erwerbslose ist dann in diesem Sinne nicht nur arbeitslos, sondern auch einkommenslos und damit wirtschaftlich reproduktionsunfähig. Und jetzt die zentrale These: Die unerlässliche Bedingung für diese wirtschaftliche Unabhängigkeit ist die Arbeit. Also hier, das ist dann die eigentümliche Dialektik, die dann auch wirkliche Schwierigkeiten in der Frauenbewegung mit sich gebracht hat. Der Durchsetzung des Prozesses der Lohnabhängigwerdung aller und jeder Form von Arbeit wird nach der Seite der Emanzipation artikuliert, indem die Frau selber Erwerbsarbeit aufnimmt, wird sie wirtschaftlich unabhängig. Dass das hier auch anders denkbar ist und dass insbesondere in sozialistischen Verhältnissen der Zusammenhang zwischen Lohnarbeit und wirtschaftlicher Unabhängigkeit sich nicht so selbstverständlich auf diesem Wege darstellt, wird dabei ausgeklammert. Ich meine, Kara Zetkin hat den zeitgenössischen Prozess, wo in der Tat Frauen aus Abhängigkeit im Sippenverband, Abhängigkeit im großen Haushalt befreit werden, dadurch, dass sie in die Großstadt fliehen und dort Lohnarbeiterinnen werden. Diese zeitgenössischen Prozesse waren von großer Evidenz. Aber ob man dieses so extrapolieren konnte, wie sie das macht, ist die Frage. Will man die Frauen zu freien menschlichen Wesen, zu gleichberechtigten Mitgliedern der Gesellschaft machen wie Männer? Nun, so braucht man die Frauenarbeit weder abzuschaffen noch zu beschränken, außer in gewissen, ganz verzweifelten Ausnahmefällen. Warum macht sie diese Bemerkung? In der Arbeiterbewegung war es ganz populär zu sagen, die Frau gehört an den Herd. Und das gibt es noch als Begriff, habe ich das noch gekannt, ich weiß nicht, ob das heute noch bekannt ist, der Begriff der Zuverdienerin. In der Wirtschaftskrise der 30er Jahre wurden alle Frauen, die verheiratet waren und insofern Hausfrau waren, die im Arbeitsprozess waren, entlassen, um eben die Beschäftigung der Männer dadurch zu stabilisieren. Und auch heute gibt es natürlich die Struktur, das hat man genutzt zur Durchsetzung des Minijobs, dass ganz viele Frauen eben darauf angewiesen sind, neben der Hausarbeit auch noch in Grenzen, Teilzeit oder sonst wie beschränkt, Erwerbsarbeit zu leisten, aber nicht so weit von Hausarbeit befreit sind, dass sie sich wirklich eine ganze Stelle Lohnarbeit, normierter Lohnarbeit leisten können. Dies ist der damals in der und heute noch in der Arbeiterbewegung immer wieder populäre Gedanke. Wenn die Frauen erwerbstätig werden, sind sie eine Unterbietungskonkurrenz und eine Konkurrenz am Arbeitsmarkt für die Männer. Und die Stabilisierung der Beschäftigung der Männer setzt die Beschränkung oder Abschaffung der Erwerbstätigkeit der Frauen voraus. Dazu gehören dann in der ausbuchstabierten Form, also gewissermaßen Gleichstellung in der Lohnarbeit, das Recht auf gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, das Recht auf gewerkschaftliche Organisation, alles keine Selbstverständlichkeiten, und auf Interessenvertretung und staatliche Kinderbetreuung. Gleichzeitig ging es auch um gleiche politische Rechte. Da ging es nicht nur um das Wahlrecht. Zum Beispiel war auch die Mitgliedschaft von Frauen in politischen Vereinen verboten in Deutschland. Wenn Frauen Vereine gründen wollten, dann musste das entweder völlig unpolitisch sein, das würde kontrolliert von der politischen Polizei, oder es mussten Männer den Verein gründen und die Frauen konnten dann irgendwie auch da sein und dann sozusagen das Vereinsleben bereichern. Der Internationale Frauentag 1911, Sie sehen, es hat sich da auch was getan. Es findet international eine doch beträchtliche Bewegung statt, geht auf sie zurück. Zetkin hat aber nicht nur die Frage der Erwerbsarbeit thematisiert, sondern auch die Frage der Stellung der Frau in der Familie. Während sozusagen im Frühsozialismus der Gedanke im Vordergrund rückte, die Familie überhaupt abzuschaffen, wir kennen das noch von Mao Zedongs Volkskommunen, hat Zetkin, ich denke aus Kenntnis der weiblichen Perspektive, die auch Engels reflektiert, wenn auch in etwas merkwürdiger Form, dass er sozusagen das Bedürfnis der Frau nach Monogamie postuliert, greift sie eben die Frage, wie können emanzipierte Paarbeziehungen und eine emanzipierte Ehe aussehen und damit die Forderung nach Gleichberechtigung in der Ehe. Damals war es ja durchaus noch so, und das hat bis in die 60er Jahre gedauert, dass eine Frau nur mit Zustimmung ihres Ehemannes erwerbstätig werden durfte. Verfügung über das Vermögen, selbst solche Geschichten, Verkehr mit Behörden, da gibt es schöne Rechtsfälle vom Anfang des 20. Jahrhunderts, durfte die Frau nur mit Genehmigung ihres Ehemannes, und die musste sie auch vorweisen. Es gibt einen Fall, da war der Ehemann im Ausland, die Frau wollte jetzt sozusagen die Dokumente für sich, nicht für ihren Mann, ausgehändigt bekommen, und die Post hat sich geweigert, ihr das auszuhändigen, solange ihr nicht die Erlaubnis des Ehemanns vorliegt. Nur als kleines Beispiel, dass dieses Programm der Gleichstellung in der Ehe keineswegs sozusagen trivial oder unwichtig gewesen wäre. Und Zetkin hat durchaus auch schon die Frage der Erziehung und der Geschlechtsstereotypen in der Erziehung thematisiert. Wieder ein schönes Zitat. Wie Mann und Weib zusammengehören als Zeugende, so gehören sie auch zusammen als Erzieher des Kindes, denn die Erziehung ist eine zweite Schöpfung des Kindes und in vielfacher Beziehung oft genug die wichtigste Schöpfung. In diesem Zusammenhang möchte ich ganz besonders auf die Pflicht der Eltern aufmerksam machen, ihre Knaben und Mädchen nicht in den Vorurteilen aufzuziehen, dass es Arbeiten gibt, die des Mannes unwürdig sind, die aber dem Weibe geziemen. Knaben und Mädchen sollen alle Verrichtungen, die das häusliche Leben mit sich bringt, mit gleich großer Geschicklichkeit und Freudigkeit verrichten können. Eine durchaus heute noch aktuelle Forderung. Also zu dieser modernen Ehe gehört eben auch die Ehescheidung. Es gehört auch die Trennung von Sexualität und Ehe und die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen und genereller Geburtenkontrolle. Ja. Ich habe jetzt einfach mal angefangen, Frauen zu sammeln, die in dieser Belle Époque weltweit als Autorinnen mit philosophisch-politischer Stoßrichtung hervorgetreten sind. Ich kann jetzt heute nicht zu jeder dieser Autorinnen was sagen. Sie finden die alle in Wikipedia, und ich finde im Zeitalter des Webs und der Webgelehrsamkeit muss ich Ihnen jetzt nicht Kurzfassungen von Wikipedia vortragen, sondern das kann ich selber Ihnen selber überlassen. Was hier nur deutlich wird, es gibt eine lange Folge von Autorinnen, die in der Belle Époque als solche hervorgetreten sind, oft auch im Zusammenhang nicht nur mit literarischen Publikationen, sondern Organisations- und Bewegungsprozessen. Es gibt auch welche, die dann schon in bestimmte Männerdomänen wie die Philosophie, die Kunst, die Lyrik, die Dramatik, das Theater ist eine ganz besondere Männerdomäne bis heute, vorgedrungen sind. Ne? Die Zahl der Filmregisseurinnen im Verhältnis zu den Filmregisseuren ist immer noch schlimmer als das Verhältnis bei den Philosophieprofessoren. Also in diesem Sinne kann man sagen, dass sich wirklich die Belle Époque als die Zeit erweist, in denen die Frauen Autorinnen werden. Subjekte öffentlicher Darstellung und damit potenziell auch Subjekte philosophischer Positionsbeziehung. Das setzt natürlich voraus, dass man einen nicht-akademischen Begriff von Philosophie anwendet, der also Philosophie nicht auf das beschränkt, was in der akademischen Philosophie betrieben wird, sondern tatsächlich die Gesamtheit dessen, von was gemacht wird, um in öffentlichen Diskursen individuelle und kollektive Selbstverständigung zu betreiben, als Philosophieren begreift. Ja, ich werde Ihnen sehen, dass ich habe angefangen von einer Liste der Philosophinnen, die es im Netz gibt, und habe die dann auf diese Zeit eingeschränkt und dann andererseits durch das, was mir noch so einfiel, erweitert. Sie sehen, das ist eine ganz eindrucksvolle und vielfältige Liste, die auch viele berühmte Frauen, Bertha von Suttner, Ellen Kay, Camille Claudel, Friedensbewegung, Reformpädagogik im weitesten Sinne, Kunst mit umfasst, die Sozialdemokratinnen und mehr oder minder radikale Suffragetten umfasst, Wissenschaftlerinnen wie die Marie Sklodowska-Curie, die Emma, Anarchistinnen wie die Emma Goldman, die Frau von Max Weber, die auch dessen Werk herausgegeben hat, die also ohne die wir von Max Weber sozusagen nur die Hälfte wüssten, Rosa Luxemburg, die Autorin Colette, die als Romanautorin gewissermaßen Stil und Lebensmodell bildend wird, oder Frauen wie Madeleine Petit oder Elin Wagner. Ich habe Ihnen nur sozusagen jetzt angefangen, aber das ist nur in Ansätzen durchgeführt, einzelne Frauen aus dieser Liste etwas näher vorzustellen. Mal wieder von Meisenbug, die ich sozusagen relativ weit vorne auf der Liste habe, weil sie relativ früh geboren ist, war die Frau, die Lou Andreas Salomé mit ihrem späteren Mann Reh und mit Friedrich Nietzsche bekannt gemacht hat und in deren Salon sozusagen die Geistesgrößen der deutschen Belle Époque verkehrt haben. Sie hat aufgeschrieben in den Memoiren einer Idealistin, die in dieser Zeit erscheinen, Freiheit der individuellen Überzeugungen und ein Leben diesen gemäß ist das erste der Rechte und die erste der Pflichten eines Menschen. Also der Zusammenhang von Freiheit und Authentizität. In der Welt, wie sie nun einmal ist, ist es nicht genug zu fühlen und zu lieben, was also den Frauen zugeschrieben wird. Man muss vor allem denken und handeln und jede Kraft, die für die große Arbeit des Lebens, ein ganz wichtiger Begriff, verloren ist, wird eine Sünde gegen das Gesetz des Fortschritts. Hier wird auch noch mal erkennbar, dass auch die Frauenbewegung, auch sozusagen eine nicht besonders radikale Vertreterin wie die mal wieder von Meisenbug, die gewissermaßen der herrschenden Klasse entstammt, das Gesetz des Fortschritts noch im Zentrum ihres Denkens haben, wie das generell für diese Epoche gilt, die eben insofern eine Belle Époque geblieben ist, als sie eben von Hoffnung auf Fortschritt getragen war. Was dann das Ende mit dem Ersten Weltkrieg umso schrecklicher gemacht hat. Jedes menschliche Wesen hat Anspruch auf eine Erziehung, die es fähig macht, auf sich selbst zu ruhen. Ja, der Anspruch nicht bloß auf spontane Selbstbestimmung, sondern auch auf Selbstbildung als Voraussetzung von wirklicher Selbstbestimmung wird damit formuliert. Hedwig Dohm, eine führende Vertreterin der deutschen Frauenbewegung, hat eben formuliert, glaube nicht, es muss so sein, weil es so ist und immer so war. Damit ist im Grunde die Erfahrung, dass sich die Verhältnisse sowieso ändern und es jetzt darauf ankommt, zu gestalten, wie sie sich ändern. Das ist die Erfahrung dieser Generation der Belle Époque. Man kommt sich auf dem Gebiet der Frauenfrage immer wieder ein Wiederkäuer vor. Das in der Tat gilt eigentlich für alle Aspekte und Bereiche von Befreiung. Und auch das ist nicht originell, aber es wurde schon von den Frühsozialisten formuliert. Es gibt keine Freiheit der Männer, wenn es nicht eine Freiheit der Frauen gibt. Wenn eine Frau ihren Willen nicht zur Geltung bringen darf, warum soll es der Mann dürfen? Hat jede Frau gesetzmäßig einen Tyrannen, so lässt mich die Tyrannei kalt, die Männer von ihresgleichen erfahren. Einen Tyrannen für den anderen. Also der Gedanke ist da implizit, dass es eben möglich wäre, eben nicht mehr die Logik des kleinsten gemeinsamen Nenners zu suchen, sondern die Logik des größten gemeinsamen Vielfachen. Das heißt, den Widerspruch und den Widerstand gegen Herrschaft zum gemeinsamen Anliegen zu machen. Alles, was ich schreibe, steht im Dienste der Frauen. Da wird sozusagen die Haltung des modernen linken Intellektuellen eigentlich für die Frauenperspektive klassisch formuliert. Ich habe Ihnen die Namen ja so nur so grob vorgeführt. Ich will jetzt deswegen noch mal so ein bisschen an dem Material, wo ich eben viel rumgelesen habe die letzte Woche, einige thematische Schwerpunkte und Problembezüge herausziehen. Der herrschenden Diskursformation des Gemeinwohls, was damals im öffentlichen Diskurs eine zentrale Rolle spielt. Heute ist man da etwas zurückhaltend. Das hängt damit zusammen, dass man eben Gemeinwohl noch mit Fortschritt in Verbindung sieht. Wird explizit die Forderung nach einem spezifischen Frauenwohl nicht entgegen, sondern an die Seite gestellt. Es werden Themen der Sexualpolitik. Was ist eine Frau? Was ist das Verhältnis zwischen Männern und Frauen? Was gibt es für Modelle sexuellen Begehrens und sexueller Tätigkeit? Wie sind Schwangerschaft und Mutterschutz gesellschaftlich zu gestalten? Wie verhalten sich Ehe und Mutterschaft? Wie ist die wachsende, das hatte ich ja schon bei Flora Tristan herausgehoben, Prostitution zu begreifen, woran liegt es und wie kann ihr begegnet werden, ohne die Frauen wieder zurückzuschicken in autoritäre persönliche Abhängigkeiten? Wie können Frauen Autorinnen werden? Wie können Frauen Forscherinnen werden? Ein großes Gebiet. Und auch das ist durchaus so, dass auch die sozialistischen Frauen auch auf diesem Gebiet sich artikuliert haben. Also es ist nicht so, dass die bürgerlichen Frauen sich um Sexualpolitik gekümmert haben und die sozialistischen Frauen um Frauenarbeit, sondern da gibt es viel mehr Gemeinsamkeiten, als man wegen der Spaltung der kommenden Jahrzehnte rückblickend zunächst mal vermutet. In Sachen Frauenarbeit haben wir nicht nur den Konkurrenzgesichtspunkt der Männer, den ich schon artikuliert habe, sondern die Probleme der Prekarität und Informalität, die Probleme der Entlohnung, die spezifischen Probleme der Heimarbeit, nicht Hausarbeit, sondern Erwerbsarbeit zu Hause am Webstuhl oder an der Nähmaschine, die Fragen des Berufszugangs, wobei da ein bisschen im Vordergrund steht, der Zugang zu höherer Bildung und zur Universität, aber genereller auch der Zusammenhang zwischen Exklusion und Normalisierung, weil es immer leichter ist, Normalisierung durchzusetzen, wenn sie gleichzeitig Exklusionsklauseln enthalten. Wenn man eben einen geregelten Arbeitstag durchsetzt und den nur für die qualifizierten männlichen Facharbeiter durchsetzen will, dann geht das viel leichter, als wenn man auch noch die Hilfsarbeiter und die Frauen mit einbeziehen will. Und das hat durchaus in der Arbeiterbewegung entsprechende Versuchungen gegeben. Klassisches Beispiel, das ich noch erlebt habe und das erst durch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft sozusagen geknackt worden ist. Es gab in der deutschen Industrie, auch mit der IG Metall etwa abgeschlossen, Tarifverträge, die sogenannte Leichtlohngruppen enthielten. Diese Leichtlohngruppen waren die Gruppen von Frauen. Also zum Beispiel gab es Männer, die packten Farbfernseher ein und Frauen packten Schwarz-Weiß-Fernseher ein. Und da die Farbfernseher ein bisschen schwerer sind, kriegten die Männer irgendwie 20% bis 30% mehr als die Frauen in der Leichtlohngruppe. Das ist dann wegen des Gleichbehandlungsgebots, was die Franzosen in den EWG-Vertrag platziert hatten, weil sie hatten das schon so halbwegs durchgesetzt, die Deutschen nicht. Und da dachten sie, na, dann sollen die da auch mal gleiche Bedingungen haben. Und das ist auf diesem Wege dann in den 1960er Jahren mit Prozessen, die bis in die 70er Jahre gehen, Anfang der 70er Jahre war sozusagen da der, nee, Anfang, Ende der 70er Jahre waren die entscheidenden Prozesse, ist das dann überhaupt erst durchgesetzt worden. Nur um zu illustrieren, dass das kein leerer Gegenstand ist, sondern höchst spannungsreicher. Es gibt die Problematik der Hausfrauen und Dienstboten. Ich habe schon ein paar Mal angesprochen, eine der meines Wissens auch in der Sozialforschung völlig unterschätzten Dimensionen von Transformation ist die Transformation des Haushalts. Sie kennen, das ist noch so ein bisschen behandelt, die Frankfurter Modellküche. Und es gibt mehrere Bücher aus den 20er Jahren unter dem Titel Moderne Hausfrau. Was ist der Gedanke? Ein revolutionärer Gedanke. Nämlich eine Küche, die so eingerichtet ist, dass eine Frau, nicht ein Mann, eine Frau darin vollständig die Hauswirtschaft führen kann. Das heißt, ein Haushalt ohne Dienstboten, wo die Hausfrau nicht mehr Personal hat. Also, Sie kennen das aus der Berliner Architektur, da, wenn Sie genauer nachforschen, in den alten großen Wohnungen gab es die Dienstmädchenkammern. Die waren ziemlich klein, aber das war eben mitgedacht, dass zu einem Haushalt Dienstboten gehörten. Mit allem, was das sozusagen an Dimensionen dann auch umfasste, da war dann auch die Abgrenzung von Hausarbeit, Erwerbsarbeit und anderen Dienstleistungen nicht so evident. Sondern das war weitgehend persönliche Abhängigkeit. Auch heute noch gibt es ja Haushalte, in denen Dienstboten als quasi Sklaven gehalten werden. Das kommt ja durchaus wieder oder noch vor. Also insofern ist dieses ganze Problem, die großen Zahlen von Dienstboten und die Modernisierung der Haushalte zur modernen, lohnabhängigen Kleinfamilie, die dann erst in den 20er Jahren wirklich durchgesetzt wird, also mit dem Aufstieg des Fordismus, das ist für die Struktur des Alltagslebens und damit auch der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse von ganz zentraler Bedeutung gewesen und wird über die Industrialisierung der Erwerbsarbeit meistens im Hintergrund gelassen, hat es aber nicht verdient. Was auch entsteht, ist ein Bedürfnis nach Qualifizierung des Massenkonsums. Sie kennen die Bemerkung vielleicht aus dem Kapital, wo Marx darauf hinweist, dass mit dem Massenkonsum an Brot eben auch die Fähigkeit oder Bereitschaft der Bäcker zur Verfälschung des Brotes durch Zusatz aller möglicher billiger Zusatzstoffe wächst und das natürlich ein Problem der Volksgesundheit wird, sodass dann auch hier Gewerbeaufsicht, Qualitätskontrollen und so weiter eingerichtet werden. Ich kenne das noch in dem Bereich, das gab es noch in den 50er Jahren, die sogenannten Milchküchen. Das waren Spezialgeschäfte unter besonderer Aufsicht, wo man eben Milchprodukte kaufen konnte, wo man sicher war, dass die nicht schlecht geworden waren oder sonst wie verfälscht waren. Also da wurde sozusagen im Interesse von Volksgesundheit tatsächlich so etwas wie eine kontrollierte Konsumkette mit Kühlketten und allem, was es dann so technisch so gab, durchgesetzt. Das kann man sich heute ein bisschen schlecht vorstellen, dass es das als speziellen Bereich gab. Aber generell stellte sich mit der Ausweitung des Konsums und vor allen Dingen, was zum modernen Haushalt auch dazugehört, der Ausweitung von Halbfertigprodukten. Schon, dass man die Butter nicht selber machte, sondern eben Butter kaufte, war eben ein solches Halbfertigprodukt. Und da stellten sich dann Qualitätsfragen. Und ohne das war natürlich die Frankfurter Küche nicht von einer Frau so zu bedienen, dass alles, was in diesem Haushalt anfiel, von der Wäsche bis zum Kochen, von ihr zu bewältigen war. Sondern das setzte eben vielfältige Prozesse voraus, wo Sachen dann in Warenform oder in Form von Dienstleistungen außerhalb erworben werden konnten. Und hier konnte eben nicht darauf gerechnet werden, dass gewissermaßen spontan die Warenkunde als Fertigkeit zu unterstellen ist, sondern es bedurfte der vielfältigen Kontrolle und Aufsicht, was dann in unterschiedlichen Ländern sich auch unterschiedlich entwickelt hat. Deutschland hat also in dem Bereich besonders viel gemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch in diesen Kontext gehörte ganz zentral die Frage der Frauenbildung, nämlich in dem Maße, wo Frauen eben tatsächlich an gesellschaftlicher Arbeit und nicht nur am Arbeit im Haushalt teilnahmen, stellten sich auch die Fragen der Qualifizierung. Sicherlich waren die traditionellen Qualifikationsmuster, wie sie die Zünfte repräsentiert hatten, von der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise zerbrochen worden. Aber auch mit der Industrialisierung, auch mit der Herausbildung qualifizierter Dienstleistungen stellten sich vom Lesen können, Stenografie können und so weiter allerlei Qualifikationsfragen. Und für die mussten entsprechende Formen, Kontrollen und Garantien gefunden werden. Und es ging natürlich auch darum, den Zugang der Frauen zu diesen Qualifizierungen zu sichern. Der Lette-Verein am Viktoria-Luise-Platz war so ein früher Versuch, tatsächlich hier Frauenqualifizierungen zu sichern. Aber das hat sich natürlich dann auch sehr viel breiter durchgesetzt. Noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts setzte sich übrigens in Deutschland dann im Zuge dieses Prozesses, das ist aber ein breiterer Prozess, das Durchdringen von Frauen zum Universitätsstudium durch, was noch in den 90er Jahren die Form annahm, dass eine Frau von einem Professor gewissermaßen privat unterrichtet wurde und dann per Ausnahmegenehmigung die Erlaubnis erhielt, dann auch an seinen Seminaren teilzunehmen. Also diese Form moderner Beteiligung von Frauen am Ausbildungssystem, die Koedukation auch, dass eben Frauen tatsächlich auch an qualifizierten Bildungsanstalten mit Männern zusammen unterrichtet werden konnten, gehören zu den großen Themen der Frauenbewegung. Und damit ist auch klar, dass Gleichheit hier immer dekliniert wird im Hinblick auf Gleichstellung. Dort, wo für Männer eine Einrichtung angeboten wird, stellt sich die Frage, warum wird nicht auch Frauen das gleiche Recht angeboten. Das heißt also, die Polemik, dass diese Gleichheitsforderung etwas mit Gleichmacherei zu tun hätte, die hat dann zwar in den Gegenbewegungen eine große Rolle gespielt, spielt aber auf der Seite dieser Frauenbewegung eigentlich keine. Und selbstverständlich war auch immer die Differenz mitgedacht. Es war mitgedacht, dass Frauen andere Dinge tun und können, als sie Männer tun und können. Dass es hier Momente von kultureller, historischer und biologischer Arbeitsteilung gibt, die zu gestalten, aber nicht abzuschaffen sind. Sodass also die Frage Gleichstellung und Differenz die ganze Zeit von den unterschiedlichsten Perspektiven aus in dieser Frauenbewegung präsent war. Allerdings sehr oft eben unter der Perspektive der Gleichstellung, was ja auch mit dieser historischen Epoche, in der moderne Herrschaftsverhältnisse ja überhaupt erst gegen tradierte Personale durchgesetzt wurden, eng zusammenhängt, Was im Vordergrund stand, war der Gedanke der Diskriminierung, der Ungleichstellung, der nicht sachlich begründeten schlechter Behandlung. Und es stand nicht im Vordergrund das, was Clara Zetkin ja durchaus formuliert hat, dass es darum ging, sich gemeinsam gegen unterschiedliche Formen und Gestalten von Tyrannei einzusetzen. Es gibt durchaus erste Erfolge der Frauenbewegung, und das ist natürlich national recht unterschiedlich, aber wenn wir diese Epoche so breit anlegen, wie ich das jetzt gemacht habe, also von den 1870er Jahren bis in die Vorabende, für den Vorabend des Ersten Weltkriegs, dann finden wir, dass Frauen überall irgendwie zu politischer Organisation und Tätigkeit zugelassen werden. Das Frauenwahlrecht, hatten wir schon in den USA gesehen, beginnt sich durchzusetzen, dass es auch eine rechtliche Gleichstellung zu geben beginnt. Das dauert bis in die Gegenwart hinein. Im Privatrecht, im Arbeitsrecht, im Recht auf beruflichen Zugang und Qualifizierung. Das ist, da habe ich einen schönen Fehler gemacht, Abtreibung und Empfängnisverhütung. Ja. Der heilige Freud ist bei mir manchmal ganz produktiv. Als Philosoph denkt man dann immer gleich an Erkenntnis, wobei es gibt natürlich auch den Begriff des Erkennens in der Bibel für den Geschlechtsverkehr. Also von da aus gibt es sozusagen eine Brücke, über die mein Unbewusstes hier marschiert ist, aber es ist trotzdem ein hübscher Fehler. Ja, es zeigt an, dass es um mehr geht als nur die Befruchtung von Eiern. Hier gehört auch hinein, dass überhaupt eine Frauenheilkunde und Gynäkologie sozusagen jenseits dessen, dass den Frauen verboten wird, sich darum zu kümmern, als wissenschaftliche Disziplin entsteht und natürlich auch Frauen dann den Zugang dazu gewinnen. Diese ganze Geschichte ist nach verschiedenen Richtungen noch, wenn man so will, in Kontext zu stellen. Den Kontext von Frauenbewegung und Arbeiterbewegung habe ich in Ansätzen schon berührt. Es gibt auch einen Kontext zwischen Frauenbewegung und antikolonialen, antirassistischen Bewegungen in den USA besonders stark, wobei Frauen sich finden, die sowohl gegen das sozialdarwinistische Selektionsprinzip, so nach dem Motto, die verdienten Rassen setzen sich durch und die primitiven und sozusagen schwachen Rassen werden eben historisch beiseite geschoben, als auch die ebenfalls rassistische Position des Erziehungsauftrags in Frankreich, Mission civilisatrice, also der Auftrag, die Welt zu zivilisieren. So, wir sind die Zivilisierten, wir haben den Auftrag, die anderen zur Zivilisation zu bringen und zu erziehen. Hier haben sich vereinzelte Frauen, so kann man das, glaube ich, für den europäischen Kontinent beschreiben, tatsächlich schon engagiert. Wie gesagt, USA und auch Großbritannien ist zum Teil etwas anders, weil England ist damals die führende Macht des Empire und schon bei John Stuart Mill war sozusagen Kolonialreform, mehr nicht, und Frauenbefreiung oder Frauenverhältnisreform als kompatibel gedacht. Und es gibt drittens einen großen Zusammenhang, der auch ganz bedeutend ist. Bertha von Suttner habe ich ja aufgezählt, zwischen Frauenbewegung und Friedensbewegung, die sich spezifisch in dieser Epoche überhaupt erst entwickelt. Also auf dem europäischen Kontinent zumindest war der Ausgangspunkt der modernen Friedensbewegung, der Krimkrieg, der als erster sozusagen modern mit industriellen Mitteln geführt worden ist. Demgegenüber waren die Kriege von Napoleon noch relativ, sagen wir mal, altmodisch. Da wurde noch nicht mit allen Mitteln der Technologie, sondern tatsächlich noch ein bisschen von Mann zu Mann gekämpft, obwohl Kanonen da schon eine zentrale Rolle gespielt haben. Aber das ändert sich eben mit dem modernen industrialisierten Krieg, wo eben tatsächlich die Feuerkraft kriegsentscheidend wird. Ich denke, in den USA ist das entsprechend der amerikanische Bürgerkrieg gewesen, der erste moderne Krieg, den in den USA ausgefochten wurde. Und diese Schrecken haben nicht nur das Rote Kreuz hervorgebracht, Henri Dunant, sondern haben dann auch eine spezifische Friedensbewegung hervorgebracht, die argumentierte, dass moderne Kriege in jedem Fall so zerstörerisch sind, dass sie eigentlich um jeden Preis zu vermeiden sind, dass nichts sie rechtfertigen kann. Ich denke, mit guten Gründen. Also viele der Argumentationsmuster, die wir aus der Bewegung gegen den Atomkrieg kannten, sind damals schon formuliert worden und sozusagen in der Perspektive der Beteiligten war auch schon die Perspektive auf moderne Massenvernichtungsmittel, also Radioaktivität wurde schon als Massenvernichtungsmittel in die Zukunft projiziert, war da durchaus schon präsent. So. Wichtig ist, glaube ich, dass es ganz substanzielle Gegenbewegungen gegeben hat. Also die Belle Époque ist eine Epoche der Hoffnung, richtig, aber auch eine Epoche der Angst und der Panik. Und diese Angst und diese Panik werden geschürt, um Massen zu mobilisieren gegen die Frauenbewegung. Ich zitiere hier aus einem Verlagsprospekt: Der Antifeminismus war eine Grundstimmung des bürgerlichen Deutschland in der Krisenphase der klassischen Moderne. Krisenphase der klassischen Moderne und die Belle Époque sind ein und dasselbe. Ein Buch von Ute Planert hat die Opposition gegen Emanzipationsforderungen untersucht, die, wie sie von der Frauenbewegung seit den 1890er Jahren vorgetragen wurden. Und es bildete sich dann demgegenüber zwischen Kleinbürgertum und Adel eine antifeministische Mentalität heraus, ein weit verzweigtes antifeministisches Netzwerk, das seinerseits eng mit antisemitischen, nationalistischen und antiparlamentarischen Strömungen verflochten war. Dieses Netzwerk ging dann mehr oder minder ungebrochen in den 20er Jahren in völkische Bewegungen in Deutschland und anderswo über, wird also dann vom Faschismus übernommen. Wichtiger Punkt in den Gegenbewegungen ist aber auch die katholische Frauenbewegung, die jedenfalls bis zum Ersten Weltkrieg eine von der Kirche veranstaltete Bewegung gewesen ist, in der eben nicht die katholischen Frauen für ihre Emanzipation kämpften, sondern in der die Kirche die Frauen passiv mobilisierte, um die Modernisierung überhaupt zu bekämpfen, ne? Der Antimodernisten-Eid war ja zentrales Instrument der sozusagen Konsolidierung, muss man auch sehen, der katholischen Kirche in genau dieser Zeit. Und das hat selbstverständlich in Deutschland und im übrigen Europa tiefe Spuren hinterlassen, weil das war eine wirkliche Massenbewegung. Während diese Netzwerke waren vielleicht intellektuelle Netzwerke mit der Fähigkeit der punktuellen Massenmobilisierung, aber die katholische Frauenbewegung war eine wirkliche Bewegung von Massenorganisation. Dieses Netzwerk hat dann Form der nationalistischen Mobilisierung auch gerade von Frauen benutzt. Es hat eine imperialistische Mobilisierung gegeben, in Deutschland einen deutsch-kolonialen Frauenbund, der so etwas wie eine Arbeitsteilung von Mann und Frau in der kolonialen Eroberung postuliert. Die Männer sollen die Welt erobern und die Frauen dann hinterher dahin gehen und das organisieren und konsolidieren. Ja, so war das relativ einfach gedacht. Und es gibt auch einen engen Zusammenhang von antisemitischer und antifeministischer Mobilisierung. Führende Vertreter der Frauenbewegung werden selbstverständlich als Jüdinnen und jüdische Intellektuelle und so weiter beschimpft. Man kann also sagen, denke ich, dass insgesamt wir es mit einem verpassten historischen Rendezvous zu tun haben. Die Herrschaftskonstellation und Befreiungsbewegungen in der Belle Époque sind davon geprägt, dass zwischen den unterschiedlichen Bewegungen bestenfalls die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner veranstaltet wird, statt das größte gemeinsame Vielfache, wie es bei Zetkin ja immerhin angedeutet war, zu suchen. Es gibt immer stärker artikulierte und auch von den neuen Formen der Massenmedien, Zeitschriften, Broschüren, Bücher und so weiter, bediente gegenrevolutionäre Muster der Herrschaftsaffirmation, die durchgesetzt werden. Und dieser Marginalisierung, Unterdrückung und Fragmentierung herrschaftskritischer Positionen, gerade auch in der Frauenbewegung, kann man der entkommen, indem man so etwas wie einen retrospektiven Hegelianismus praktiziert, der überall das Bedeutende, Positive und spezifisch Erfahrene thematisiert. Ich denke, das ist eine der Notwendigkeiten. Also insofern hat das von Beck und Giddens vorgeschlagene sowohl als auch für die zweite Moderne hätte seinen bedeutenden Stellenwert im Rückblick auf die erste Moderne, dass man diese Entweder-Oders, die damals die Debatte beherrschten, tatsächlich konsequent auflöst. Allerdings wird man dieses nur eingeschränkt tun können, weil es geht nicht wirklich um ein sowohl als auch in jederlei Hinsicht, denn dann wäre vorausgesetzt, dass alles unendlich gestaltbar wäre und auch unendlicher Reichtum zur Verfügung stünde, der zur Verteilung steht, sondern es müssen natürlich auch Gestaltungsentscheidungen und Prioritätensetzungen gefunden werden. Das heißt, ohne eine Thematisierung der spezifischen Materialitäten und Verortungen, die diesen Konflikten und konfliktorischen Perspektiven zugrunde lagen, wird man nicht auskommen und man wird tatsächlich auch thematisieren müssen, dass es vielfältige, unaufgelöste Widersprüche zwischen Frauenbewegung und Arbeiterbewegung, zwischen Frauenbewegung und antirassistischer Bewegung, zwischen Frauenbewegung und antikolonialer Bewegung, sogar zwischen Frauenbewegung und Friedensbewegung gegeben hat. Und demgegenüber, und das ist jetzt natürlich nur ein methodischer Gesichtspunkt, die konkreten Begegnungen und konkreten Verbindungen thematisieren und dabei zwischen der Aufgabe der Vereinheitlichung von strukturell gemeinsamen Positionen, die nur unterschiedlich erfahren und gesehen werden, und der Bündnisarbeit zwischen tatsächlich unterschiedlichen Positionen und Interessen zu unterscheiden. So, Sie sehen, ich habe mal wieder das zu schnell durchgesehen, aber da kann ich mir helfen, indem ich Ihnen sozusagen noch etwas nachliefere. So, da habe ich nämlich hier etwas im, ich muss da gucken, wie ich da rankomme. Kleinen Moment. Ein paar Zitate gefunden, die ich Ihnen noch vorführen kann. Bertha von Suttner, die hier als erste zitiert ist, von der habe ich ein paar Zitate gefunden. Wer die Opfer nicht schreien hören, nicht zucken sehen kann, dem es aber, sobald er außer Sie und Hörweite ist, gleichgültig ist, dass es schreit und zuckt, der hat wohl Nerven, aber Herz hat er nicht. Keinem vernünftigen Menschen würde es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen werden. Und zuletzt die Prophezeiung, die sich erfüllt hat. Der nächste Krieg wird von einer Furchtbarkeit sein, wie noch keiner seiner Vorgänger. Ich habe es zu früh erkannt, dass der Schlachteneifer nichts Übermenschliches, sondern Untermenschliches ist. Keine mystische Offenbarung aus dem Reiche Luzifers, sondern eine Reminiszenz aus dem Reiche der Tierheit. Ein Wiedererwachen der Bestialität. So, von der Sorte habe ich noch ein paar. So, ich habe hier dann zur Arbeiterbewegung noch ein paar Sachen herausgehoben. Ich glaube, das ist aus einer Darstellung. Nach der vorwiegend literarischen Diskussion um die individuelle Emanzipation der Frau in der Zeit der Romantik traten in Deutschland, das hatten wir ja schon thematisiert, in der Revolution von 1848 Frauen mit politischen Forderungen an die Öffentlichkeit und gründeten demokratische Vereine, die jedoch bald verboten wurden. Der Beginn einer kontinuierlichen Organisation setzte mit dem von Luise Otto Peters in Leipzig 1865 gegründeten Allgemeinen Deutschen Frauenverein ein, dem bald weitere Vereinsgründungen folgten. Wegen des generellen Verbots von der Beteiligung von Frauen an politischen Vereinen durch die preußische Vereinsgesetzgebung wurden politische Themen möglichst vermieden. Die bürgerliche Frauenbewegung, seit 1894 im Bund Deutscher Frauenvereine zusammengefasst, trat für das Recht der Frauen auf Bildung und Berufstätigkeit ein, die jedoch bei der Vereinsmehrheit nur als Ersatz gesehen wurde, wenn Ehe und Mutterschaft versagt blieben. Dagegen war die Forderung nach dem Frauenwahlrecht umstritten und wurde erst 1906 auf Druck des vom linken Flügels akzeptiert. Die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts sich bildenden, aber bald unter polizeiliche Verbote fallenden Arbeiterinnenvereine stellten die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der proletarischen Frauen in den Mittelpunkt. Prägend wirkte August Bebels Schrift von 1879, Frau unter Sozialismus. Das wurde unterlaufen, das Verbot durch das System der Vertrauenspersonen, das Clara Zetkin aufgebaut hat, um die Zeitschrift Die Gleichheit. Entsprechend den politisch-theoretischen Vorstellungen der deutschen Sozialdemokratie wurde die Emanzipation der Frauen als Teil der umfassenden Emanzipation des Proletariats gesehen, die nur durch Überwindung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsform möglich war. Die Frauen sollten da in erster Linie gemeinsam mit den Arbeitern um ihre Rechte kämpfen. Frauenwahlrecht, Frauenkongress in 1907 in Stuttgart und eben der Frauentag. Konzessionen in der Gesetzgebung hatte ich schon angesprochen. Friedensbewegung. In der Moderne entstand eine massenhafte Opposition gegen Krieg und Kriegsrüstung erstmals seit dem Krimkrieg. Von einer internationalen Friedensbewegung spricht man öffentlich seit etwa 1900. Dieser Begriff bezog sich auf jene europäischen Friedensgruppen, die seit 1815 mit dem Liberalismus als demokratische Reformbewegung in vielen europäischen Staaten und den USA entstanden waren. Vertreter solcher Gruppen bezeichnen sich seit 1901 als Pazifisten. Der Begriff Pazifismus wird meist auf deren ethische Grundhaltung und langfristigen Ziele, der Begriff Friedensbewegung auf die jeweils aktuellen Organisationen, Methoden und Aktivitäten bezogen. Seit etwa 1890 unterschied sich der Antimilitarismus sozialistischer Gruppen und Parteien, der Krieg als Auswuchs des Kapitalismus betrachtet und durch das revolutionäre Handeln der Arbeiterbewegung verhindern will, von der bürgerlichen Friedensbewegung. Den Ersten Weltkrieg brauchen wir da nicht. Gut. Ich glaube, das war, was ich noch so noch an Zitaten hatte. Ja. Ja. Der Gedanke ist relativ einfach. Also ich habe hier natürlich jetzt nicht wirklich wiedergeben können und kann da jetzt auch nicht einsteigen, weil dann sind wir noch eine Stunde zu Gange. Was ich alles sozusagen aus der langen Liste von Frauen, die ich Ihnen vorgeführt habe, an Beobachtungen ergibt. Ich habe darauf hingewiesen, dass da die unterschiedlichsten Tätigkeitsfelder, einschließlich eben Wissenschaft, Philosophie, Kunst, nicht nur politische Agitation, auch Lebensreform, tatsächlich zu Gegenständen organisierter oder öffentlicher Tätigkeit geworden sind und damit auch der Kontext ganz wichtig zu beachten ist. Nämlich, das ist der Kontext der Herausbildung einer modernen Öffentlichkeit und organisierter Gegenöffentlichkeit. Viele dieser Frauen sind dann vergessen worden, weil sie eben nur in bestimmten organisierten Gegenöffentlichkeiten eine Rolle spielten und nur dort dann das weiter, was sie gemacht hatten, in Erinnerung blieb. Und dann wurden sie erst in den 1960er Jahren von der zweiten Frauenbewegung wiederentdeckt. Also dieser Zusammenhang, den würde ich nochmal stark machen. Und dieser Zusammenhang, das ist eben eine auf Frauenbewegungsthemen bezogene Öffentlichkeit gegeben hat, war die Voraussetzung dafür, dass sich so etwas wie eine artikulierte Reflexion und insofern ein Philosophieren von Frauen entwickelt hat, das sich oft nicht als solches begriffen hat, während gleichzeitig, das beginnt eigentlich erst ganz zaghaft damals, erste Frauen, in die sich ebenfalls nach dem Grundsatz nicht der Vielfalt, sondern nach dem Grundsatz des Suchens der endgültigen Begründung reorganisierenden Philosophie Zugang fanden. Also etwa Frauen, die dann in Auseinandersetzung mit Charles Sanders Peirce sich um die Begründung der philosophischen Bedeutungslehre, aus der dann die Semiologie hervorgegangen ist, artikuliert und profiliert haben. Und dieser Zusammenhang bleibt völlig getrennt von dieser Selbstverständigung und Artikulation der Frauenbewegung. Und das ist, glaube ich, Teil des Problems. Man muss, glaube ich, heute an diese Stelle des Foundationalism, wie das inzwischen heißt, dass man endlich die richtige Begründung für die Philosophie sucht, eine Strategie, die die Vielfalt der Stimmen und die Vielfalt der Perspektiven tatsächlich aufgreift, ihr zuhört und in einem Metadiskurs zu artikulieren unternimmt, setzen. Damit wäre sozusagen mein eigenes philosophisches Programm beschrieben, warum ich Ihnen so viel über Sachen erzähle, von denen Sie sonst in philosophischen Hörsaalen nichts hören. So, und jetzt bitte. Das ist natürlich eine spannende Frage. Also die traditionelle Ehe, die eben nicht geschieden werden kann und die eben auch nicht wirklich freiwillig eingegangen wird, obwohl im Akt der Eheschließung beide Ja sagen müssen, aber da ist dann so viel vorausgegangen, dass sie dann nicht mehr Nein sagen können. Aber es ist schon relevant, ne, dass sie da beide Ja sagen müssen. Also insofern ist die traditionelle Ehe ein Herrschaftsverhältnis besonderer Art. Und dann ist natürlich die spannende Frage, inwiefern ist die moderne Ehe auch noch ein Herrschaftsverhältnis? Das setzt natürlich voraus, dass man diese moderne Ehe dann auch analysiert. Und meine relativ schlichte These ist, dass so wie die moderne Lohnarbeit, ne, Freiheit, Gleichheit, gegenseitiger Nutzen beinhaltet und trotzdem ein Herrschaftsverhältnis ist, was man dann an der Verteilung des produzierten Wertes studieren kann, wo eben Ausbeutung stattfindet und nicht auf gleicher Augenhöhe das Produkt oder der Gewinn verteilt oder gar der Gewinn verteilt wird. Genauso gibt es eine strukturelle Ungleichheit in der modernen Ehe, wobei natürlich jetzt die Frage ist, liegt das daran, dass es hier sich um verschiedene Geschlechter handelt? Inzwischen gibt es empirische Untersuchungen, die auch in homosexuellen oder lesbischen Paaren vergleichsweise Muster der ungleichen Arbeitsteilung, also der Ausbeutung des eigenen Partners durch den anderen, die durchaus freiwillig geleistet werden. Also es ist nicht, dass da der Hintergrund dann die Prügelstrafe oder die Gewalt gegen Frauen ist, die aber auch in der modernen Ehe durchaus noch eine Rolle spielt. Das will ich gar nicht wegdiskutieren. Aber das ist eigentlich der Maßstab. Ne? Also es findet auch in der modernen Ehe, die eben geschieden werden kann, die tatsächlich auch beiden Erwerbstätigkeit ermöglicht, ohne dass der andere zustimmen muss, findet immer noch ungleiche Arbeitsteilung statt. Insofern ist immer noch der eine derjenige, der hier herrscht. Und es ist Bestandteil eines nicht individuellen Herrschaftsverhältnisses, sondern eines gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisses zwischen den Geschlechtern. Das, denke ich, gilt immer noch, trotz aller Modernisierung der Herrschaftsverhältnisse, die wir erfahren haben. Womit nicht gesagt ist, dass jetzt der einzelne Ehemann über seine einzelne Ehefrau herrscht. Das kann ganz unterschiedlich ausfallen. Aber dass sozusagen im gesellschaftlichen Durchschnitt die verheirateten Männer über die mit ihnen verheirateten Frauen, die dann Hausfrauen sind und insofern doppelt belastet herrschen, das ist, glaube ich, immer noch der Fall. Das hat auch durch die neoliberalen Veränderungen, die es da durchaus gegeben hat, sich nicht grundsätzlich geändert. Ja? Ja, aber sie tun das eben überwiegend so, dass sich dadurch die Verhältnisse doch reproduzieren. Ja?
Sollte, das
aber selbst wo wir heute sind, das ist jetzt die spannende Frage, sind wir eben immer noch nicht bei der Befreiung. Die Ehe hat nur den Unterschied, dass sie das dann nochmal formalisiert. Also sozusagen, wenn gerade im Bereich der Schwulen oder Lesben ist das natürlich auch dort so, wo die nicht miteinander verpartnert sind und das Verhältnis nicht legalisiert ist. Auch dort bei informellen Verhältnissen gibt es diese Art von struktureller Ungleichheit. Ja? Ja. Wobei, ich meine, da will ich jetzt einfach nur pingelig sein. Ich unterscheide ja sehr sorgfältig zwischen Macht und Herrschaft. Also selbstverständlich haben Frauen Macht. Und selbstverständlich gibt es auch Frauen, die ihre Macht als Komplizinnen der Herrschaftsstruktur nutzen, auch gegenüber konkreten Männern, insbesondere jüngeren Männern und ähnliches. Ganz klar. Aber das strukturelle Herrschaftsverhältnis ist trotzdem keines, wo Frauen in der Herrschaftsposition sind, sondern es gibt eine Männerherrschaft, das ist die These, wenn auch eine hochmodernisierte, inzwischen sozusagen durch den neoliberalen Schub an formeller Gleichberechtigung nochmal weiter modernisierte, die als strukturelles Verhältnis neben dem Kapitalverhältnis durchaus bei uns besteht. Und dass das so ein solch schwieriger Prozess ist, liegt nicht nur darin, dass das alles so zäh ist, sondern es liegt auch daran, dass es immer wieder konkrete Gegenbewegungen gibt, die beginnen mit dem Denial. Also mit der These, es gibt doch gar kein Herrschaftsverhältnis. Also all diese Herrschafts-, auch die Lohnarbeit, das ist ja schon eine ziemlich zugespitzte These, zu behaupten, Lohnarbeit sei ein Herrschaftsverhältnis. Das würde auch heute, sagen wir, der typische Lohnarbeiter nicht auf sich sitzen lassen, dass er ein Unterworfener ist, ein Herrschaftsunterworfener. Also damit beginnt der Prozess der Kritik, dass man tatsächlich in den Machtverhältnissen nochmal die Herrschaftsstrukturen erkennt. Und das ist meine Differenz, um zu sagen, nochmal zum Anfang zurückzukommen, mit Chakravarti. In den Subaltern Studies wird alles auf Diskriminierung und Machtverhältnisse reduziert. Da gibt es viel empirisch zu finden. Und das kann man auch, darf man auch gar nicht genau genug machen. Aber von dort aus auf strukturelle Herrschaftsverhältnisse zu kommen, ist eben ein notwendiger Schritt, ohne den es eine wirkliche Befreiung nicht geben wird. Damit schließe ich für heute.